Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht zum einen ganz am Anfang der Bibel, in den ersten drei Versen, 1. Mose 1, 1 bis 3. Und zum zweiten einen Textabschnitt aus dem Propheten Hesekiel, Hesekiel 28, die Verse 11 bis 19. 1. Mose 1, 1 bis 3, Hesekiel 28, 11 bis 19. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus. Und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den heiligen Berge hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Weil du mit deiner großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrte und zu Asche gemacht hat auf Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du so plötzlich untergegangen bist und nicht mehr aufkommen kannst. Lebendiger, ewiger, heiliger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus treten wir vor dich und beten dich an. Du bist der Schöpfer des Universums, alles ist, weil du es ins Dasein gerufen hast. Wir preisen dich über deiner Schönheit, deiner Macht, deiner Heiligkeit. Wir danken dir von tiefstem Herzen, dass du nicht für dich geblieben bist. Wir danken dir, dass du deinen Schöpferwerken auch der Mensch gehört, auch wir dazugehören. Wir beten dich an, über dieses ganz besondere Vorrecht, Mensch sein zu dürfen. Wir danken dir, dass du nicht stehen geblieben bist bei unserem Fall, dass du nicht stehen geblieben bist bei unserer Sünde, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hast für uns in diese Welt, dass wir Gefallenen leben können, jetzt und in alle Ewigkeit. Anbetung sei dir. Danke, dass du heute Morgen uns zusammengerufen hast. Danke, dass du ein Wort für uns hast. Danke, dass du uns die Gemeinschaft untereinander schenkst. Danke, dass du selbst da bist. Wir bitten dich, dass dein Geist unter uns regiert. Wir bitten dich um deinen Segen für Rainer Wörth. Und wir bitten dich, dass das nicht nur bei uns in diesem Saal geschieht, sondern auch bei denen, die im Internet mit uns verbunden sind, die irgendwelche Tonträger irgendwann irgendwo hören. Und wir bitten dich es auch für unsere Kinder, die mit uns in diesem Haus sind. Dein Geist soll unter uns wirken. Dir vertrauen wir. Auf dich hoffen wir. Auf dich sind wir gespannt, ausgerichtet. Von dir erwarten wir alles. Du bist der Ewige, der Lebendige, der Liebende, der Barmherzige. Gelobt seist du in unserer Mitte. Wir beten dich an. Amen.
Haben Sie gewusst, dass es einen christlichen Verein namens Tohuwabohu gibt? Ich bis vor kurzem auch nicht. Ich habe mal auf der Homepage dieses Vereins nachgeschaut. Und sie wollen, geleitet von der Liebe Jesu Christi, Kindern helfen. Sie haben dort etwa aufgeführt, manche Kinder leben in einem großen Chaos, einem Tohu Wabohu. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, ihnen zu begegnen, ihnen zu helfen. Also damit wieder Chaos, nicht umgekehrt, damit wieder Ordnung ins Leben zu bringen, wo es chaotisch ist. Und damit wieder Leben zu ermöglichen, Lebensraum, Entfaltungsraum zu schaffen. Und unser Text hat es auch damit zu tun, dass es ein Chaos gibt und dass dieses Chaos wieder geordnet werden muss, dass dieses Chaos wieder bewohnbar, lebenswert gemacht werden muss. Wir haben den Text gehört: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war oder wurde wüst und wirr. Tohu wabohu wird von Buber Rosenzweig wiedergegeben. Sie war ein Wirr und ein Irrsal und Finsternis lag auf der Tehom, auf der Urflut. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass Gott die Welt durch seinen Sohn Jesus Christus aus dem Nichts geschaffen hat, dass sie ein Herzensprojekt Gottes ist, dass Gott diese Welt wollte und dass Gott zu dieser Welt steht und dass Gottes Ja über dieser Welt ist, auch im gefallenen Zustand. Und dass Gott die Absicht hat, die gefallene Welt wieder zu sich zurückzuführen, und das kostet ihn das Leben seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Und jetzt kommen wir sozusagen einen Halbvers weiter, und es ist erstaunlich, gerade haben wir von einer Erschaffung der Welt gelesen und einem Gott des Lichts und der Liebe und der Ordnung, und dann sagt die Bibel plötzlich Finsternis, Chaos, Unordnung, eben ein Tohu Wabohu, eine tumultartige Ursuppe, in die hinein es erst Licht werden muss. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war oder wurde wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und im denkenden Leser, und das möchte Gott ja, dass wir beim Lesen seines Wortes nachdenken. Es ist keine in dem Sinn selbsttätige Heilswirkung des Wortes Gottes, dass man es sozusagen wie ein Wundermittel nur so aufnehmen muss, ohne es zu kauen, ohne es zu verstehen, ohne es denkerisch zu durchdringen. Dazu schätzt Gott den Menschen viel zu sehr. Dazu adelt er ihn viel zu sehr, als dass er ihn herabwürdigt zu einer reinen Aufnahmemaschine, die nichts durchkaut, die nichts durchdenkt. Und gerade der Glaube ist auch ein denkender Glaube. Und wenn man nachdenkt, sagt man, irgendwie ist das jetzt seltsam. War das jetzt von Gott von Anfang an so gewollt? War die Erde wüst und leer oder wurde sie es? Und das ist übrigens eine Frage, die Ausleger seit Jahrtausenden beschäftigt. Also wir müssen die zwei Alternativen noch einmal uns vor Augen stellen. Ist im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde sozusagen die Überschrift und die grundlegende Erschaffung der Welt? Und dann wird uns in den folgenden Versen gezeigt, insbesondere auch im Sechstagewerk, wie Gott das gemacht hat im Einzelnen. Oder müssen wir uns es so vorstellen, dass wir sozusagen von zwei Schöpfungen hier berichtet bekommen, wenn auch nur ganz kurz und prägnant und knapp, die Schaffung der Welt in Herrlichkeit und Licht, und dann kommt da ein Chaos in diese Welt, und da haben wir im Sechstagewerk das Ordnen der in Unordnung gefallenen Welt. Das ist die Frage, die sich uns stellt. Und wenn man den Zweiteren folgt, dann ist ja zwischen, ich fordere Sie heute ein bisschen heraus, das weiß ich, aber das ist auch mal gut so. Das ist mal gut so. Wenn Sie der zweiten Version folgen, dann müsste ja zwischen dem ersten Vers der Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und dem die Erde wurde wüst und leer, zweite Version, eine Lücke liegen. Da muss ja irgendwas dazwischen dann geschehen sein. Und deswegen nennt man diese zweite Version auch Lückenlehre oder Lückentheorie. Also ich will es an einem Beispiel Ihnen kurz versuchen deutlich zu machen. Haben wir hier das Modell, wie ein Haus entsteht. Als Laie bist du ja erstaunt, wenn du auf das Chaos einer frühen Baustelle einmal kommst, dann kannst du dir eigentlich nicht vorstellen, dass du hier drin mal wohnen kannst, ja, und dass das schön wird. Aber das ordnet sich ja. Und das wird immer schöner und das wird immer wunderbarer. Und am Schluss steht das bewohnbare Haus da. Das wäre sozusagen im Bild gesprochen das eine Modell. Das andere Modell ist, dass ursprünglich die Welt bewohnbar und schön war. Aber dann ist sozusagen wie ein Vandalensturm über diese Welt gegangen. Und das sah dann so aus, wie es bei uns manchmal in den Kinderzimmern aussieht. Und jetzt muss erst wieder geordnet werden, damit es wieder bewohnbar wird. Man könnte auch, wenn man an die letzte WM denkt, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, in Brasilien, wer vergisst sowas, wir sind ja Weltmeister geworden, aber da sind die Japaner nicht fußballtechnisch, aber putztechnisch besonders positiv aufgefallen, nämlich die japanischen Fans. Das war nämlich so, dass die japanischen Spieler gesagt haben, sie sind so stolz auf ihre Fans, die haben etwa beim Spiel, ich glaube gegen Kolumbien, haben sie so eine Art Müllsäcke getragen in den Landesfarben und so haben sie ihre Mannschaft angefeuert. Und am Ende des Spiels haben sie diese Müllsäcke ausgezogen und haben ihren gesamten Block gesäubert. Und viele sagen, ordentlicher, als sie ihn angetroffen haben. Und die Japaner sind stolz darauf, dass ihre Fans so sind. Also ist Gott ein großer Japaner, der aufräumt und der sozusagen wieder alles bewohnbar und schön macht. Ist es nicht zu theoretisch? Muss man sich wirklich am Sonntagmorgen mit solchen Fragen beschäftigen? Warum kommen wir nicht gleich zur Praxis? Was bringt mir das im Alltag? Wissen Sie, es steht uns grundsätzlich nicht zu, wo Gott Lehre und Information gibt, zu sagen, das brauche ich nicht. Das ist eine Verkehrung der Rangordnung. Nicht wir entscheiden, was wichtig ist, sondern der Herr. Und er weiß es alle mal besser. Aber man kann auch noch zwei, drei andere Gedanken anführen, warum wir uns hier Mühe geben sollten, auch denkerisch die ersten Blätter, die ersten Zeilen der Bibel zu verstehen. Weil natürlich insbesondere die ersten Blätter der Bibel so angefochten sind. Weil der Glaube da so angefochten wird, also insbesondere auch von jungen Leuten. Also wird dann gesagt, sag mal, wie kannst du so primitiv sein? Sag mal, hast du denn von Wissenschaft gar keine Ahnung? Ist denn die ganze Aufklärung, ist denn die ganze Naturwissenschaft, sind all die Erkenntnisse an dir vorbeigegangen? Bist du wirklich so dumm? Das betrifft nicht nur die Jugendlichen. Das kann auch den Erwachsenen glauben oder den Glauben des Erwachsenen ziemlich anfechten. Und gerade deswegen sollten wir hier sehr sorgfältig sein, was sagt die Bibel und was sagt sie nicht. Und insofern sind auch gerade die Schöpfungsgeschichte ein wichtiges Gebiet der Apologie, also der Verteidigung des christlichen Glaubens. Und da können wir und da können auch fachkundige, naturwissenschaftlich gläubige Brüder und Schwestern etliches dazu sagen. Und zum anderen, und das will ich einmal so ganz grundsätzlich auch sagen, ist es eben wichtig, die zwingende Reihenfolge der Exegese, der Anwendung dann auch zu beachten. Es ist falsch, zuerst zu fragen, wie es in vielen Hauskreisen und Gemeinschaften geschieht, was sagt der Text mir? Und dann vielleicht, wenn man überhaupt noch Lust und Zeit danach hat, zu fragen, was will der Text eigentlich sagen? Das ist ein exegetischer Grundfehler, ein Auslegungsgrundfehler, sondern die richtige Reihenfolge ist, was sagt der Text an sich? Was will der Autor sagen? Was will Gott sagen? Und dann erst, was bedeutet das für mich? Ich muss den Text erst richtig verstanden haben. Ist doch logisch. Ich habe etwa in einem exegetischen Fachbuch von Helge Stadelmann und Bruder Richter Sätze gefunden, die ich so gut fand. Er sagt, man degradiert damit eigentlich, wenn man diese Reihenfolge verkehrt, das Wort Gottes zum Meditationsobjekt, indem man seine Gedanken, seine frommen Wünsche, seine frommen Vorstellungen hineinlegt und dann sieht es und versteht es eben jeder auch anders. Zuerst der Text, zuerst, was sagt der Text, zuerst, was will Gott sagen. Prälat Bengel hat es schon vor 2-3 Jahrhunderten so auf den Punkt gebracht, na sagen wir mal 2 Jahrhunderten, wende dich ganz zum Text hin und wende den Text dann, ergänze ich jetzt, er hat sowieso Lateinisch gesagt, und wende den Text dann ganz auf dich an und nicht umgekehrt. Also machen wir uns die Mühe, uns einmal mit dieser Passage genauer zu beschäftigen und stellen uns in einem ersten Teil die Frage, liegt zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1, Vers 2 eine zeitliche Lücke? Nochmal kurz zurückgeblendet. Ich habe mir ja auch gefragt, komm, geh gleich zum Sechstagewerk. Überspring das, mach mal einen Satz nebenan. Aber ich halte das für wichtig. Der ein oder andere denkt jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, was der da vorne hat. Ich weiß gar nicht, wo sein Problem ist. Ich gucke in meine Bibel und die Frage ist beantwortet. Bei mir heißt doch eindeutig, und die Erde war wüst und leer. Aber hier fangen die Schwierigkeiten schon an, denn das hebräische Hayat, das hier steht, kann ebenso auch mit wurde übersetzt werden. Es liegt eigentlich sprachlich sogar näher. Denn wenn der Hebräer eine Tatsache feststellt, bildet er in der Regel einen Nominalsatz, das heißt ein Satz ohne ein Verb. Also er würde eigentlich sagen, wüst und leer Erde. Das ist eine Tatsache. Wir würden übersetzen sinngemäß, die Erde ist oder war wüst und leer. Hier bildet er aber keinen Nominalsatz, sodass Gleason Archer, ein Professor für biblische Sprachen an der Uni Maryland, sagt, es ist ebenso möglich, dass war mit wurde übersetzt werden kann. Genau genommen hat Haya, also das Wort für war oder wurde, nie statische Bedeutung. Seine Grundbedeutung hat mit Werden und Entstehen zu tun. Und wenn Sie Genesis 1, 1. Mose 1 einmal durchlesen, vielleicht können Sie das auch ein bisschen im Grundtext nachvollziehen, das weiß ich, aber da kommt noch 16 Mal weiter das Wort Haya vor und wird eigentlich immer mit wurde. Zum Beispiel, es wurde Abend und Morgen, ein Tag. Es wurde Abend und Morgen, zwei Tage. Es wurde Licht. Es geschah so. Da kommt immer dieses Wort. Also die Übersetzung und die Erde wurde wüst und leer ist sogar die wahrscheinliche. Was bedeutet das jetzt? Welche Konsequenzen hat es? Manche haben hier die Chance gesehen, die Jahrmilliarden, die die Urknall- und Evolutionsthese braucht, unterzubringen. Und so die Bibel mit dem wissenschaftlichen Stand zu harmonisieren. Also sie haben gesagt, klasse, super, jetzt bin ich ein Problem los. Die Forschung sagt mir ja, die Erde, das All, ist ja Milliarden Jahre alt, also wenn ich es richtig weiß, im Moment taxiert man das All auf 13,8 Milliarden Jahre. Wie kommen die eigentlich auf so komische Dinge? Also ich will mal eins sagen, nur damit Sie mal auch ein bisschen dahinter schauen. Ein Mann in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Hubble, hat also ins All geschaut. Und egal, wo man hinschaut, hat man festgestellt, alles bewegt sich voneinander weg. Das kann man über Spektrallinienverschiebung machen, das ist der sogenannte Doppler-Effekt, den Sie auch haben. Wenn ein Auto sich mit hoher Geschwindigkeit auf Sie zubewegt, dann macht es ja... Weil wenn es auf Sie zukommt, staucht es die Schallwellen, tiefere Frequenz, und wenn es wegkommt, wird es höher. Und nicht, dass Sie sagen, also das Wichtigste an der Predigt jetzt heute Morgen, aber das kann man im All auch beobachten. Das geht alles weg und es bewegt sich auch voneinander weg. Und dann haben sie diese sogenannte Hubble-Konstante ermittelt und haben gesagt, okay, wenn sie alles voneinander wegbewegt, gleichmäßig voneinander wegbewegt, dann brauchen wir ja nur zurückzurechnen, wann alles an einem Punkt war. Und das war das Urnukleon. So, da war der Beginn. Und so kommt man heute, es gibt noch andere Dinge, aber auf 13,8 Milliarden Jahre. Und die Geologie hilft uns, das Alter der Erde zu bestimmen. Und da kommt man etwa auf 4,5 Milliarden Lichtjahre. Aber ich mache Ihnen jetzt mal ein Beispiel, weil Sie dann nicht so beeindruckt sein müssen, wenn die Leute mit sowas kommen und Sie so dastehen und wir so dastehen und sagen, so, sag mal, naja, ich glaube es halt, wie es in der Bibel steht, aber irgendwie. Alles würde sich ändern, wenn wir kein naturalistisches Weltbild hätten, sondern wenn Gott... Jetzt bleibe ich mal in diesem Weltbild, das die Wissenschaft gerade festgestellt hat. Wenn Gott nicht nur die Planeten und die Sonnensysteme und alles geschaffen hat, sondern sogar die Strahlung dazwischen, verstehen Sie, dann könnte die ganze Welt 10.000 Jahre alt sein, weil die ganze Strahlung dazwischen auch schon geschaffen wurde und jetzt heute bei uns ankommt. Und in der Tat kann man die Fakten so und so werten. Und wir haben eine ganze Reihe, und ich bin Gott dafür dankbar, von gläubigen Naturwissenschaftlern, zum Beispiel bei der Studien- und Forschungsgemeinschaft Wort und Wissen, die dieselben Fakten anders interpretieren oder zumindest die Möglichkeit aufzeigen, dass man sie anders interpretieren kann, ohne unwissenschaftlich zu sein, ohne den Kopf in den Sand zu stecken. Und dann kann es durchaus sein, dass das ganze All viel jünger ist, dass die Erde vielleicht nur ein paar tausend Jahre alt ist. Man hat 1980, als dieser kanadische Vulkan Mount St. Helens ausgebrochen ist, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, ist auch schon eine Ecke her. Und da sind dann im Lauf der Wochen und Monate geologische Formationen entstanden, bei denen man bisher sagte, das braucht Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende, gar Jahrmillionen. Die sind innerhalb von wenigen Wochen und Monaten entstanden. Die haben das Ganze ad absurdum geführt. Eine andere Möglichkeit, diese Lücke zu deuten, ist nun, eben die Existenz einer Urschöpfung, die in einer kosmischen Katastrophe unterging. Also dann wäre es so, Gott schafft Himmel und Erde, herrlich, wunderbar, schön, voller Licht, ohne Finsternis, weil aus dem Gott des Lichtes keine Finsternis kommt und nichts Böses. Und da muss es eine sogenannte Ursünde gegeben haben, einen Urfall in dieser Welt, worauf Gott Gericht sandte. Und das machte die Erde Tohu Wabohu. Darum berichtet uns 1. Mose 1, Vers 2. Und dann richtet Gott sozusagen, wie ein König seinen Palast baut, diese ins Gericht gekommene, chaotisch gewordene Urerde wieder her im Sechstagewerk und schafft den Menschen, der dort dann sein Königspriester sein soll. Er stellt sie wieder her mit einem Fremdwort, er restituiert sie, deswegen heißt diese Lehre Restitutionslehre. Noch einmal Professor Gleason Archer. Die Verwandlung der ursprünglichen Vollkommenheit der Schöpfung Gottes in ein Chaos wäre nur durch eine kosmische Katastrophe zu erklären. Und gerade das scheint eine vertretbare Interpretation sein. Ach, habe ich doch noch nie gehört. Aber kann nicht sein, was man noch nie gehört hat. Ist schon sehr alt. Und die geistlichen Väter und die Gründungsbrüder der Langensteinbacher Höhe haben das alles so gesehen, dass es so eine Urschöpfung gab. Aber es ist nicht erst 50 oder 60 Jahre alt, diese Lehre oder diese Möglichkeit. Also Lehre wäre übertrieben. Ich würde nicht sagen, die Bibel lehrt das, sondern das ist eine naheliegende Möglichkeit. Es gab bereits Anfang des 2. Jahrhunderts im Targum des Onkelos eine sinngemäße Wiedergabe von 1. Mose 1, Vers 2 und die Erde wurde verwüstet. Auch Origenes schreibt im 3. Jahrhundert zu Genesis 1, Vers 2, die ursprüngliche Erde sei im Gericht hinabgeworfen worden. Auch im Mittelalter gab es etliche Gelehrte und jetzt nenne ich Ihnen noch ein paar neuzeitliche, nur dass Sie mal sehen, das ist nicht so. Erstmal wird das schon seit 2000 Jahren bewegt und es sind auch ganz gestandene Brüder und Ausleger, die diese Lehre haben. Zum Beispiel Jakob Böhme, Michael Hahn, Prälat Oettinger, Jakob Gröger, von Fieban und eine ganze Reihe von gläubigen Professoren der Geologie, Theologie und Paläontologie. Noch eine Stimme sei genannt, Arthur Custance. Er sagt, für mich ist diese Frage, ein Kanadier, er lebt im letzten Jahrhundert, für mich ist diese Frage wichtig und seit 30 Jahren lese ich alles, was ich darüber in die Hände bekommen kann. Ich habe über 300 Kommentare gesammelt und nach gründlicher Abwägung aller Argumente bin ich überzeugt, dass die Erde wurde wüst und leer, eine bessere Wiedergabe des Grundtextes ist als die Formulierung in den meisten modernen Bibelübersetzungen. Jetzt fragen wir uns, wenn da wirklich so ein Unheilsereignis war, welches Ereignis könnte das gewesen sein? Und ich musste schon schmunzeln, bei der Bibellese haben natürlich Kenner der Schrift oder solche, die dieses Thema schon mal bewältigt haben, sofort gemerkt, wo es heute wohl hingehen wird, denn wir haben ja einen Text aus Hesekiel 28 gelesen. Und dort wird uns von einem Ursündenfall berichtet. Also nicht der Sündenfall von 1. Mose 3, sondern noch früher, in einer Welt, in der es noch gar keine Menschen gab, nur Engel. Eine Urwelt, eine Urschöpfung. Wenn Sie Jesaja 45, Vers 18 aufschlagen, dann heißt es, dass Gott die Erde nicht, und das muss ich Sie in Hebräisch sagen, lo tohu bara, nicht wüst geschaffen hat. Also er hat sie nicht so geschaffen. Sie ist so geworden. Professor Bettex weist darauf hin, wenn Gott wirklich das Prinzip hätte, aus Chaos die Welt zu formen und zu schaffen, dann müsste es in 1. Mose 1, Vers 2 nicht nur heißen, und die Erde war wüst und leer, sondern Himmel und Erde waren wüst und leer. Denn die Himmel gehören ja auch zur Schöpfung. Aber offensichtlich ist nur die Erde in dieses Gericht gefallen. Sie wurde wüst und leer, wofür auch die Worte Tohu, die Westermann mit grauenhaft, unheimlich, Wüste, angerichtete Verwüstung wiedergibt und Delitzsch mit grausig sprechen. Das Wortpaar Tohu Wabohu hat es immer mit Katastrophen und Gericht zu tun. Es gab also eine frühere Himmel und Erde. Vielleicht haben Sie es sich noch nie bewusst gemacht. Es gibt natürlich Meere, Himmel und Erde. Wobei wir das uns nicht so vorstellen dürfen, es gibt Himmel und Erde und dann gibt es neue Himmel und Erde und dann gibt es wieder neue Himmel und Erde. Sondern es ist vielmehr so, dass die alten Himmel und Erde transformiert werden. Aber die Schrift sagt trotzdem neu werden und noch einmal transformiert werden. Sie alle glauben, dass es neue Himmel und Erde geben wird. Das steht nicht in Offenbarung 21. Neue Himmel und neue Erde und das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Auch Petrus spricht davon, dass es eine alte Welt gegeben hat. Und er sagt in 2. Petrus 3, Vers 6, doch es entgeht den Spöttern der letzten Zeit. Die Bibel sagt, dass die wesentliche Voreinstellung für das wirkliche Erkennen der Welt und des Menschen eine Willenssache ist. Es entgeht ihnen, weil sie dies so wollen. Früher habe ich immer gemeint, man müsste Menschen mit guten Argumenten überzeugen von bestimmten geistlichen Dingen, von einer bestimmten geistlichen Realität. Gute Argumente sind immer gut. Aber inzwischen weiß ich, es ist eine Herzenshaltung. Will ich mich auf diesen Gott einlassen? Will ich mich auf Jesus einlassen? Will ich auf ihn hören? Das ist die Grundvoreinstellung. Und das hat nicht nur fürs persönliche Leben Konsequenzen, sondern auch für das Weltbild. Wem glaube ich mehr? Wer weiß es besser? Wem vertraue ich? Das ist eine Grundfrage des Glaubens, die sich stellt. Und die Bibel lehrt ein Endzeitgeschlecht, das immer stolzer wird, das sich immer mehr überhebt, das immer mehr Gott über Bord wirft, das angeblich alles besser weiß. Bis dahin, dass es gar kein festgelegtes Geschlecht gibt. Es, dass sich entscheiden muss, ob es zum Schluss Mann oder Frau ist. Und die äußeren biologischen Geschlechtsmerkmale sind nur Hinweise, wo es hingehen könnte, muss aber nicht. Die Spötter der Endzeit, die sagen, es war alles schon immer so. Was habt ihr Christen mit dem Hereinbruch des Übernatürlichen? Das gibt's nicht, Wunder gibt's nicht, Auferstehung gibt's nicht, Jungfrauengeburt gibt's nicht, eine Welt aus dem Nichts geschaffen gibt's nicht, ihr Träumer. Einen wiederkommenden Jesus gibt's nicht. Eine Auferstehung eurer toten Leiber gibt's nicht. Und diese Spötter der Endzeit sagen, na wo ist er denn? Es war doch schon immer so und es wird immer so sein. Und dann sagt Petrus, und es ist interessant, dass Gott ihm das gegeben hat, eben noch einmal, weil sie das so wollen, Willensfrage, es entgeht ihnen, unter anderem neben vielem, dass es früher Himmel und Erde gab, die schon mal untergegangen sind in einem Wassergericht. Und das erklärt für mich, ich habe, als ich über 1. Mose 1,1 gesprochen habe, ja auch Holmar von Dietfurt erwähnt mit seinem Buch Im Anfang war der Wasserstoff. Und das erklärt natürlich auch, warum das Wassergericht sozusagen die alte Welt untergehen ließ, warum heute man sagen kann, der Grundbaustein der zweiten Schöpfung ist Wasser, Wasserstoff. Wasser, 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 Wasser. Sogar wir bestehen aus 60-70% aus Wasser. Das ist erstaunlich. Aber das ist die materialistische, das ist die physikalische Seite. Nun, welches Ereignis könnte dieses Gericht über die Urwelt nötig gemacht haben? Anlass war meines Erachtens eine Rebellion von Engelmächten in der ersten Welt. Gott hat auch nicht Finsternisengel geschaffen. Er hat auch nicht Satan und das Böse geschaffen, sondern sie sind durch Rebellion gegen Gott zu finsteren Engeln geworden. Und das führte zu diesem Gericht. Finsternis entsteht durch Abwendung vom Licht, von Gott, und genau das geschah. Nun ist interessant, dass die Bibel keine Lehre vom Bösen hat. Es gibt keine Satanologie, es gibt Theologie, aber keine Lehre vom Bösen. Aber doch gibt es Hinweise, Schlaglichter sozusagen. Und einen der wesentlichen Schlaglichter für die Entstehung des Bösen, vielleicht das deutlichste, haben wir in dem von Andreas Schäfer verlesenen Text in Hesekiel 28, 11 bis 19. Es wäre jetzt so viel, wenn wir in den ganzen Propheten Hesekiel einsteigen, aber dort haben wir es geht eigentlich um das Gericht über die Nation, bevor dann Israel die Verheißung der Wiederherstellung bekommt. Wir haben eine Doppelprophetie bei Hesekiel, Gericht, Gnade. Und im Gerichtsteil ist dann noch das Gericht auch über die Völker, zum Beispiel hier über den Fürsten von Tyros. Da saß auf seiner Felsklippe, hatte seine Aktienpakete an der Wall Street, seine Rentenpapiere in der Schweiz und sein Gold in Hongkong. Und er war ein mächtiger Mann und er war schlau und da sagt, mir kann keiner was. Aber Gott sagt, du bist so stolz, du bist so überheblich. Wirst du auch angesichts deines Mörders sagen, ich bin ein Gott und kein Mensch? Das ist also das Gericht über die Tyrer sozusagen. Und jetzt haben wir ein zweites Klagelied, Gott nennt es ein Klagelied, ein zweites Klagelied, wo wir schon vielleicht, wenn wir aufmerksam mitgelesen haben, gemerkt haben, huch, da werden jetzt aber Dinge gesagt, die gehen doch weit über das Irdische hinaus. Jetzt blendet sozusagen der Geist Gottes vom stolzen Fürsten von Tyrus, auch im Hebräischen Nagid, Zor, der Fürst von Tyrus, zu der Macht dahinter, Melech, König von Tyrus, Melech Zor. Und der wird jetzt beschrieben und wir merken, es geht in die unsichtbare Welt. Ich will das nur kurz machen. Da merkt man schon ein paar Eigenschaften, das kann kein Mensch sein. Er war im Garten Eden. War der König von Tyrus im Garten Eden? Nee. Er war das Bild der Vollendung, voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, allerlei Edelgesteine war deine Decke. Das ist natürlich Bildsprache der Bibel. Die Steine sind ja oft Bilder auf lebendige Wesen, die einen Menschen umgeben. Ich weiß nicht, ob Sie die Mäuse mal schon beobachtet haben beim Staatsbesuch. Also ich meine jetzt nicht die Mäuse im Garten, sondern die Polizeimäuse. Das ist also natürlich protokollarisch streng festgelegt, welche Ehren ein Staatsgast bekommt. Das ist ja klar. Also ist er Minister, ist er Regierungschef, ist er Staatschef. Das ist die höchste Ehre. Und das ist auch, das können Sie an der Anzahl der begleitenden Polizeimotorräder, die vor der Limousine herfahren, feststellen. Kommt da an. Und das nennt man Mäuse. Also in der Polizeisprache Mäuse. Das sind die Mäuse. Je mehr Mäuse, desto höher. Also die höchste Stufe ist, wenn jetzt mal Obama kommt oder der Präsident Frankreich, sind 12 Mäuse. Da fahren 12 Polizeimotorräder voraus. Und die Herrlichkeit eines Menschen und die Macht und die Stellung kommt im Ausdruck des Begleittrosses zum Ausdruck. Mächtige Menschen sind nie allein unterwegs, wenn sie zumindest dienstlich unterwegs sind. Ihre Herrlichkeit ist mit gekennzeichnet durch umgebende Herrlichkeiten. Also ich bin ja einmal Gerhard Schröder begegnet. Also nicht, der hat zwar freundlich gegrüßt, aber dachte, wir wollen ein Bild von ihm machen. Aber das wollte mein Freund nicht. Der war von einer anderen politischen Fraktion, war kein Bildle von dem. Ja, und er war ganz nett und so. Und da war noch ein Ministerialdirigent oder Beamter dabei, neben den Bodyguards. Und so hat dieser herrliche Cherub, der hat herrliche Wesen um sich, ein Hofstaat, eine Decke von Edelsteinen. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Wir merken, das war Licht, Herrlichkeit, Schönheit, Pracht, Urschöpfung, ungefallene, nicht von der Finsternis berührte Urschöpfung. Der König von Tyrus, ein schirmender, gesalbter Cherub, vollkommen an Weisheit und Schönheit, makellos, wunderbarer Glanz, das herrlichste aller Geschöpfe, überragte alle weit. Und wir können davon ausgehen, dass er auch bei der Gestaltung, bei der Ausgestaltung der Urschöpfung als Art Vizekönig von Jesus mitgewirkt hat. Aber jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, auf den will ich ja dann jetzt heute hinaus, jetzt kommt es zu dieser urzeitlichen Katastrophe. Und wissen Sie, da müsste es bei uns, wenn man das jetzt ein bisschen betrachtet, Klick machen. Denn das, was da, ich weiß nicht, wie lange her geschehen ist, das ist das Prinzip, das die ganze Welt in Katastrophen und Gericht bringt. Das dann nachher in der Menschenwelt Raum und Gestalt gewonnen hat, das im Volk Israel gewonnen hat und das auch bei uns das Prinzip ist. So sagt ganz am Anfang beim Urfall ist das Prinzip der Rebellion gegen Gott deutlich geworden. Wir lesen. Du warst also vollkommen und schön, es gab einen Zeitpunkt, bis Unrecht an dir gefunden würde. Durch die Größe deines Handelns, Handel in der Urwelt, ein Urmagnat. Wir haben jetzt manche Teile nicht mehr näher untersucht, da wird auch von Musik berichtet. Es war auch eine Kulturwelt. Man muss sich immer vorstellen, die Geschöpfe Gottes sind auch ein Stück weit Abbild. Und Gott ist natürlich vielfältig. Bis Unrecht an dir gefunden wurde, dein Inneres wurde mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg, habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Das ist das Gericht. Aufgrund seiner Herrlichkeit, seiner Pracht, seiner Überlegenheit erhob sich sein Herz. Und es zog Stolz und Hochmut in das Herz des Cherubs. Und es ist später die Weisheit Salomos, die sagt, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Eigentlich, man soll ja die Schrift nicht korrigieren, aber ich will sie ergänzen, das klingt besser, gell? Aber eigentlich ist schon die Sünde schlechthin der Stolz. Wenn wir stolz sind und auf andere herabblicken und glauben, wir sind besser, das ist die Sünde. Das ist die Sünde. Er schaute sich an. Er fand sich wunderbar, herrlich. Und er pumpte sich auf. Er war ja wirklich herrlich und schön. Er war ja wirklich allen anderen überlegen. Er war ja wirklich was Besonderes. Aber der Fehler war, er war es nicht aus sich, sondern als Geschenk und Ausdruck der Liebe Gottes in sein Leben. Er verließ die Furcht des Herrn, er trug es eifersüchtig nicht, dass jemand über ihm stand. Nur die Liebe zum Herrn hätte ihn bewahren können, aber er wendet sich ab und so wurde sein Herz von Bösen zerfressen. Er will die Nummer eins sein. Es ist ihm nicht mehr genug, die Nummer zwei zu sein. Und er rebelliert und zieht ein Drittel aller Engel mit und das führt zum Gericht. Er verließ den Glauben an Gott, das Vertrauen, dass Gott ihn liebt und nur das Beste für ihn will. Er sagte, weißt du, erstens, ich habe viel mehr verdient, als Gott mir gibt. Und zweitens, diesem Gott misstraue ich. Wenn ich das bekommen möchte, was mir zusteht, nach meiner Meinung, dann muss ich mich von diesem Gott abwenden und mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das ist Misstrauen, das ist mit einem anderen Wort Unglauben. Das ist Autonomie. Das ist gepaart mit dem Stolz, ich weiß es besser. Das ist eigentlich noch gemeiner und böser, weil es Gott unterstellt, er ist böse. Es unterstellt Gott indirekt, Gott gönnt mir nicht das Letzte, nicht das Beste. Und deswegen muss ich es mir selber nehmen. Gott ist nicht ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott, der die klein hält. Genau das Prinzip haben wir übrigens bei Adam und Eva. Und die Schlange war raffiniert, das Böse tauchte im Garten Eden auf und er sagt, naja, Gott weiß doch, ganz raffiniert, des Tages ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Und impliziert, also im Verborgenen, stellt er damit die Liebe Gottes in Frage. Oberrabbiner Herz des britischen Empire sagt, es ist eine Frage des Erstaunens. Ich kann es nicht glauben, hat Gott euch wirklich verboten, von dem Baum zu essen? Ich kann es nicht glauben. Gott weiß doch, des Tages ihr davon esset, werdet ihr sein wie Gott. Noch mal ein paar Etagen höher. Dem Höchsten könnt ihr euch gleich mal, ihr werdet sein wie Gott. Und weil Gott euch das nicht gönnt, sagt ihr, dürft nicht davon essen. Das steckt ja alles dahinter. Da seht ihr diese Saat des Misstrauens und des Unglaubens. Und bei denen macht es Rad, 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 Rad. Und dann kam, es ist besser wie essen. Man hat Gott die rote Karte gegeben, man hat Gott das Misstrauen ausgesprochen. Und das ist das Grundprinzip der Sünde, des Unglaubens. Immer gepaart mit Hochmut und Stolz. Bis heute. Gott sagt so, aber ich habe mir das so und so überlegt. Und ich mache das auch so, weil mir das gar nicht einleuchtet. Und wer weiß, ob es dieser Gott gut mit mir meint. Die Folgen des Falls, Gericht Gottes, der Cherub verlor sein Amt, aber er blieb noch für eine gewisse Zeit und bleibt für eine gewisse Zeit noch Herrscher über einzelne Gebiete. Und dann haben wir ja das wunderbare Bild, wie der Spiritus Dei, der Geist Gottes auf dem Angesicht der Wasser ist. Wie eine Glucke, wir werden nächstes Mal darüber reden. Wie ein Muttervogel, der mantelt, vibrierend Lebensimpulse gebend über dieser Tehom, über dieser Urflut ist, die ja zum Totenreich geworden ist und den Finsternisfürsten beinhaltet. Das ist das Zeichen der Hoffnung. Gott lässt diese Welt nicht. Die Welt ist ganz schnell in den Fall gekommen, aber Gott steht über dieser Welt. und lässt diese Welt nicht. Zeichen der Hoffnung. Wahrscheinlich haben Sie dieses Beispiel schon einmal gehört, ist ja sehr bekannt von diesem jungen Mann, der total schräge Wege gegangen ist und auch mit seinen Eltern sich völlig verstritten hat, dann mehrfach ins Gefängnis kam und nach einem Gefängnisaufenthalt wollte er ein neues Leben beginnen. Insbesondere wollte er sich auch mit seinen Eltern versöhnen und er hat ihn geschrieben aus dem Gefängnis, er kommt bald raus und er möchte sie besuchen. Und wenn sie noch bereit wären, mit ihm etwas zu tun zu haben und ihn empfangen möchten, dann sollen sie doch an den Baum im Vorgarten ein weißes Band binden. Weil er so ängstlich war, hat er einen Freund mitgenommen, der hat eine Querstraße vorher geparkt und er traute sich nicht zu schauen. Sein Herz bebte, was wird jetzt sein? Und er schickt den Freund vor und er kommt zurück und ist ganz aufgeregt, was wird jetzt sein? Und er sagt, du, da hängt kein Band. Da hängt nicht ein Band, da hängen hunderte weiße Bänder. Du bist herzlich willkommen, Zeichen der Hoffnung. Und das ist der mantelnde, schirmende, schützende Geist Gottes. Gott ist da, Gott lässt diese Welt nicht. Es mag übrigens auch in unserem Leben ein Chaos und ein Durcheinander und eine Urflut sein. Gott lässt nicht. Gott schafft Leben und das werden wir dann das nächste Mal betrachten. Aber wir wollen noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, Unglauben, Misstrauen, Stolz und Hochmut sind auch heute noch die Ursachen von Problemen und kaputten Beziehungen untereinander. So wie es beim Ursündenfall war, so war es bei Adam und Eva, so ist es in einer stolzen Endzeitgeneration und so ist es auch bei der angeblich so überlegenen, aber stolzen und doch blinden Endzeitgemeinde Laodicea. So haben auch manche Katastrophen in unserem Leben mit Misstrauen gegen Gott, einer gestörten Gottesbeziehung zu tun. Wir wissen es besser. Wir können das auch ganz fromm darlegen unter Umständen. Gott hat bestimmte, ich will das mal konkreter machen, Vorstellungen über Sexualität. Aber kann das ein erfülltes Sexualleben sein, in den engen, angeblich engen Bahnen, die die Bibel gibt? Nein, nein, da ist Gott sozusagen altertümlich. Da weiß der neuzeitlich aufgeklärte Mensch viel besser, was erfüllt und was Glück ist. Wir machen das anders. Da sagt Gott, wenn du dich dem Mammonsgeist hingibst und dem Geld nachrennst, wirst du nicht wirkliches Leben finden. Wirst du nicht wirkliches Glück und Zufriedenheit finden. Nein, nein, wir wissen es besser. Es gibt so viele Dinge und ich kann das in meinem eigenen Leben an wichtigen Entscheidungen auch festmachen und Sie auch. Wo wir immer vor dieser Grundfrage stehen, wem vertraue ich? Und dahinter steht immer mein Gottesbild, dahinter steht immer die Frage, vertraue ich, glaube ich, dass es ein Gott der Liebe ist, der das Beste für mich will? Auch wenn ich jetzt in diesem Fall nicht verstehe, warum er das so möchte und warum immer das oder jenes zum Beispiel nicht gibt. Es ist auch eine Frage der Zufriedenheit. Vergleichen führt dann zu Neid und zu Eifersucht. Ich bin unzufrieden. Der Witz ist ja, wir lesen immer Zeitungsberichte und denken, das gibt's doch nicht, da hat so ein Multimillionär und jetzt hat er, wie blöd kann man sein? Jetzt hat er die Steuern noch hinterzogen, jetzt muss er in den Knast. Nur weil er statt 20 Millionen 22 haben wollte, wie blöd kann man sein? Ja, so blöd kann man sein, so blöd sind wir. Nur halt vielleicht im kleineren Maßstab, weil wir diesem Irrwitz nachhängen, wenn wir uns noch mehr nehmen, haben wir noch mehr Leben und Gott sagt, sei doch nicht so dumm. Neid. Unzufrieden. Warum sehe ich nicht so aus wie der oder die? Also jetzt nicht für mich. Warum kann ich nicht so gut wie der? Warum habe ich weniger? Warum ist es so? Warum muss ich mit dieser Krankheit durchs Leben gehen? Warum lebe ich nicht in diesem Land? Warum nicht so? Warum muss mir das passieren? Ich meine, man darf fragen, nicht, dass wir uns missverstehen. Wie gesagt, wir sind keine Glaubensautomaten. Du kannst reinschmeißen oben, was du willst und deinen Lebensumständen zuwerfen. Was kommt? Der sagt immer ja. Das ist nicht lebensmäßig. Aber es geht darum, dass der Teufel sagt, dahinter steht ein Gott, der dir das Beste nicht gönnt. Ich sag's mal ganz hart, wie bei Hiob, sag Gott ab und führ dein eigenes Leben, dann hast du mehr davon. Das ist die Grundfrage. Misstrauen oder Glauben? Und das war ganz am Anfang so. Der Stolz hat so viel in der Geschichte zerstört. Den Ersten Weltkrieg wollte keiner. Aber der Stolz, insbesondere des deutschen Kaisers, wobei man das Geschichtsbild ein bisschen im Moment revidiert, aber der Stolz hat es nicht zugelassen, zurückzustecken. Das Stolz und zu meinen, man kommt zu kurz, hat auch zum Zweiten Weltkrieg geführt. Eine Idee war, Deutschland hat das Recht, als überlegene Nation mehr Lebensraum zu haben. Und den darf es sich auch mit Gewalt nehmen. Ich habe das Recht, wie viele haben mir das gesagt? Ich habe das Recht, das zu tun. Ich habe das Recht, das zu machen. Und das kann Gott mir nicht verwehren. Und ich brauche nicht immer nur auf die anderen zeigen. Wie oft habe ich mit mir gerungen? Das steht mir doch zu, Herr. Warum ist das so? Warum nicht so oder so? Und dann ist es für mich die Grundfrage, glaube ich, vertraue ich Gott, dass er mich liebt, dass er das Beste für mich will, oder rebelliere ich dann? Das Misstrauen, das ist Unglaube. Und das ist, Jesus sagt, das ist die Sünde. Jetzt wollen wir die letzten Minuten noch darauf verwenden. Wir sehen ja diesen unguten Zug auch in unserem Leben. Und die Frage ist, wie kommen wir vom hohen Ross runter? Wie wird man und wie bleibt man demütig? Jesus kann ja sagen, lern von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ein interessantes Wort, das in Matthäus 11, Vers 29 steht. Und wir müssen, wenn wir die Geschichte anschauen, schon mal eins feststellen. Gott setzt dem Hochmut seiner Geschöpfe Demut entgegen. Der, dem alles zusteht, der verzichtet auf alles. Der, der wirklich die Nummer eins ist, der wird zur Nummer ganz unten. Der geht den Kreuzesweg. Man hat einen Bruder, der den Predigtpreis vor einigen Jahren gewonnen hat, über Philipper 2 hat er gepredigt, richtig formuliert, wenn er überschrieben hat, ein Mann will nach unten. Ein Mann will nach unten. Normal wollen wir ja nach oben. Steht doch mehr zu. Mehr Gehalt, mehr Stellung, mehr Einfluss, mehr Ehre. Und. Das steht mir doch zu. Und jetzt, ein Mann will nach unten. Stolz verbaut, richtet Mauern auf. Demut öffnet einen Weg. Schauen Sie, der ganze Demutsweg, die Bereitschaft, den unteren Weg zu gehen, öffnet den Weg und den Lebensraum für eine ganze neue Welt. Gott setzt dem Stolz seiner Geschöpfe Demut entgegen. Stolz, Misstrauen, Unglauben zerstört Leben, macht Herzenstüren zu, Demut öffnet sie. Stolz macht Herzen hart, Demut macht sie weich. Das Gegenmittel gegen Stolz ist die lebendige Beziehung zu Jesus. Ist sein Leben und seinen Weg in der Gemeinschaft mit Jesus. Da gibt es dann auch manches Haken. Und klar, auf und ab, je nachdem, da ist Jesus auch geduldig. Aber wenn wir grundsätzlich im Glauben bleiben, im Vertrauen, wird das immer wieder korrigiert in unserem Leben. Je stolzer und überheblicher wir werden, desto weiter sind wir in der Regel auch von Jesus weg. Je näher wir an Jesus sind, desto mehr können wir uns realistisch sehen und einordnen. Was bin ich denn? Was habe ich denn? Was kann ich denn? Wenn irgendwas da ist, ist es doch Geschenk Jesus. Und ich brauche doch nicht meinen Wert über meine Leistung definieren. Das ist leider in der christlichen Gemeinde auch so. Da wird das Wort des Apostels Paulus, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, als Keule verwendet. Darum geht es doch gar nicht. Jesus sagt, ihr werdet Ruhe finden. Lernt von mir, ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden. Warum sind wir denn so aufgeregt? Weil wir meinen, wir verlieren das Leben. Und es gäbe mehr Leben, wenn wir es anders machen würden. Wie findet man Ruhe, indem ich hineinkomme und sage, ich bin von dir geliebt und wertgeschätzt. Und du machst das Beste für mich. Und ich verpasse gar nichts. Und das werde ich einmal sehen. Und das werde ich erkennen. Nicht alles unbedingt in diesem Leben. Das Beste für mich ist, den Weg mit dir zu gehen. Und wenn wir in der Glaubensbeziehung bleiben, die Sünde ist der Unglaube, der Heilsweg ist der Glaube, das Vertrauen. Wenn wir in dieser Glaubensbeziehung bleiben, dann führt es immer wieder zur Erkenntnis, aber auch zum Wertgeachtetsein in den Augen Jesu. Umgekehrt, wo ich Jesus die Liebe verlasse, bin ich mit meinem sündigen Herzen mir selbst ausgeliefert. Stolz separiert von Menschen und dann auch irgendwann von Gott. Der Stolze bleibt allein. Wo ich mich von Jesus löse, nagen an meinem Herzen Neid und Eifersucht. Wenn ich mich ohne Jesus anschaue, kann ich stolz oder verzweifelt werden, mit Jesus demütig, aber auch dankbar und hoffnungsvoll. Und weißt du, das Wunderbare, dass Gott die Antwort gegeben hat. Die Antwort Gottes auf den Stolz seiner Geschöpfe in der Urwelt, beim Sündenfall in der Menschenwelt, beim Stolz und Hochmut seines Volkes, beim Stolz und Hochmut der Gemeinde, beim Stolz und Hochmut unseres persönlichen Lebens ist seine Bereitschaft, mit uns zu gehen und seine Arme offen zu halten. Und in seinen Armen und im Aufblick zu ihm bleiben wir bewahrt. Bleibet in mir. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wie der Teufel. Der wollte sich selbst erhöhen. Und wer sich selbst, so sagt es der Herr als Grundsatz in Matthäus 23, Vers 12, wer sich selbst im Glauben, das heißt im Vertrauen, dass Gott es gut mit mir meint, erniedrigt, der wird erhöht werden. Welchen Weg wollen wir gehen? Den Weg des Teufels oder den Weg Christi? Im Stolz oder im Glauben? Den Weg ins persönliche Tohuwabohu oder ins Leben? Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir von dir Licht bekommen, nicht nur für die großen weltweiten Zusammenhänge, sondern vor allem auch für diese ohne deinen Geist unergründliche Welt des eigenen Herzens. Und obwohl wir das alles wissen und auch oft gesagt bekommen haben, ist es doch so, wie es dein Wort sagt, das Herz ist ein trotzig verzagt Ding. Und wir danken dir, dass so wie du über deiner Welt stehst, mit deiner Liebe, bereit, neue Lebensimpulse zu geben, Ordnung ins Chaos zu bringen, Leben zu ermöglichen und Lebensraum zu schaffen, so bist du auch jeden Tag in unserem Leben. Und mag auch die Sünde und der Stolz und der Hochmut ein Chaos in unserem Leben angerichtet haben, wo wir selber nicht mehr durchblicken, so bist doch du da. Und wir danken dir, dass wir erkennen dürfen, das Beste, was uns geschehen kann, das bist du. Das Größte und das Höchste und das Schönste, was wir haben können, das bist du. Und wie dumm waren wir oft. Und danke, dass du uns trotzdem nicht lässt. Danke, dass wir uns mit allem, was wir sind, an dich hängen dürfen. Dass wir auch mit unserem Versagen und unserer Sünde kommen dürfen. Du lässt uns nicht. Danke für deine Antwort auf unseren Stolz. Eine Antwort der Liebe, der Gnade und der Barmherzigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.